Wie sehr staunst du über Gott? Wie sehr staunst du über ihn, wenn du über seine Eigenschaften, sein Wesen nachdenkst, wenn du über das nachdenkst, wie er ist und was er getan hat und was er beständig tut? Wie sehr versetzt dich das in Staunen? Und wie sehr steigert das deine Liebe zu ihm? Wie sehr staunst du über seine Liebe und wirst dadurch selbst angeregt, in der Liebe zu wachsen? Wie sehr macht es dich traurig, wenn du über seine Heiligkeit nachdenkst und das mit deinem eigenen Leben vergleichst? Ja, das sind alles Fragen, die wir uns natürlich stellen sollen, wenn wir uns mit der Bibel und unserer Nachfolge beschäftigen. Staunen wir über Gott? Lieben wir ihn? Sind wir beständig bestrebt, ihm ähnlicher zu werden, zu wachsen im Glauben und in der Liebe? Oder ist es so, dass wir all das mal erfahren haben, uns damit beschäftigt haben, in der Anfangszeit unseres Glaubenslebens, da noch staunen konnten, es nicht fassen konnten, wie sehr ja, der Herr uns liebt, uns verdorbene Geschöpfe geliebt hat, uns erkauft hat und es nicht fassen konnten, wie wunderbar er ist und es ist mit der Zeit alles zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass wir jetzt wissen, ja, so ist er, er ist dreieinig, er ist heilig, er ist gerecht, dass wir all diese Dinge theoretisch wissen, sie uns aber nicht mehr in Erstaunen versetzen und nicht mehr so wirklich zur Anbetung führen. Und ich denke mal, die meisten können sich denken, was das Thema der heutigen Predigt ist. Wir wollen nämlich weitermachen mit den Namen Gottes. Und die Namen Gottes, und ich hatte es immer wieder gesagt, die verschiedenen Namen geben uns einen Hinweis auf die Eigenschaften Gottes und auf sein Handeln. Und die Beschäftigung mit den Namen Gottes soll eben nicht nur dazu dienen, dass wir theoretisch wissen und abspeichern, wie Gott ist, sondern dass uns das wirklich zur Anbetung führt, dass uns das auch den Spiegel vorhält, dass wir überlegen, wie ist er, wie sind wir und dass wir eben danach streben, Nachahmer Gottes zu werden, ihm immer ähnlicher zu werden. Und im Rahmen der Namen Gottes beschäftigen wir uns natürlich auch mit den Titeln Gottes, weil die Titel auch seine Eigenschaften widerspiegeln und somit ein Teilbereich der Namen Gottes sind. Und wir haben uns hier schon mit einigen aus dem Alten Testament beschäftigt und auch aus dem Neuen Testament. Und wir wollen uns heute beginnen, uns mit den Titeln des dreieinigen Gottes zu beschäftigen, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der einleitende Vers dazu, den finden wir in einer ganz bekannten Bibelstelle, nämlich Matthäus 28. Am Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich lese ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und speziell ist natürlich hier wichtig die Aussage, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was interessant ist in Bezug auf diese Stelle, ist, dass Name in Einzahl steht. Es heißt nicht auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern auf den Namen, auf den einen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir haben hier, weil jetzt ja eben drei Dinge aufgezählt werden, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist, einen klaren Hinweis auf die Dreieinigkeit. Es wird ja manchmal gesagt, so als Einwand, ja nirgendwo in der Bibel kommt der Begriff Dreieinigkeit vor. Das ist richtig, wir haben den Begriff Dreieinigkeit nicht in der Bibel, aber wir haben das Konzept der Dreieinigkeit in der Bibel. In vielen Bibelstellen haben wir eben Hinweise darauf und eben eine Stelle ist diese hier, weil es hier Namen in Singular und Einzahl heißt und dann wird Vater, Sohn und der Heilige Geist aufgezählt. Und so gibt es andere Stellen, es gibt viele Stellen, wo Paulus alle drei nennt. Es gibt Stellen, wo Dinge dem Vater zugeschrieben werden, die an anderer Stelle dem Sohn zugeschrieben werden, an anderer Stelle dem Heiligen Geist. Auch das sind Hinweise auf die Wahrheit der Dreieinigkeit. Und die Tatsache, dass hier eben der Name im Singular steht, deutet auch darauf hin, dass wir es aber trotzdem mit einem Gott zu tun haben. Eben mit drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber doch mit einem Wesen. Drei Personen und ein Wesen. Und das sehen wir eben in der Bibel. Und wir hatten, als wir uns mit dem Alten Testament, mit dem Namen Gottes im Alten Testament beschäftigt haben, vom Hebräischen her, auch schon viele Hinweise auf die Dreieinigkeit gesehen. Und das wird es natürlich im Neuen Testament an vielen Stellen bestätigt. Und somit, wenn jemand sagt, ich sehe nirgendwo Dreieinigkeit in der Bibel, dann muss man sich mal Gedanken machen, was ist denn gemeint mit diesem Begriff Dreieinigkeit? Und ob das, was damit gemeint ist, wir in der Bibel finden? Und dann müssen wir zu dem Schluss kommen, ja, das finden wir in der Bibel. Der Begriff Dreieinigkeit oder Trinität ist einfach nur ein kurzer Begriff, um etwas zu beschreiben, eine Wahrheit zu beschreiben, die wir in der Bibel finden. Und natürlich als Begriff reicht diese Beschreibung nicht aus, sondern wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, müssen wir natürlich viele Bibelstellen studieren und betrachten. Wir wollen uns also beschäftigen mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und wir beginnen natürlicherweise mit dem Vater. Vater im Griechischen heißt Pater. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, ihr kennt vielleicht den Begriff Pater. Daher kommt eben, aus dem Griechischen kommt dieser Begriff, Griechischen eben Pater. Und Vater wird in der Bibel in unterschiedlichen Sinnen gebraucht. Und wir wollen uns da jetzt verschiedene Stellen dazu anschauen. Erstmal wird natürlich immer wieder erwähnt, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Ausdruck, der oft in der Bibel vorkommt. Und es trifft natürlich auch zu, ja, Gott, der Vater, ist der Vater des Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater von Ewigkeit her, nämlich im Rahmen der Dreieinigkeit. Und er ist auch der Vater in dem Sinne, dass er den Herrn Jesus in die Welt gesandt hat, der Herr Jesus Mensch wurde und er auch als Mensch Gott als Vater hat. Aber da kommen wir dann noch drauf, wenn wir uns mit dem Sohn beschäftigen. Denn genauso wie es verschiedene Aspekte der Vaterschaft Gottes gibt, gibt es auch verschiedene Aspekte der Sohnschaft des Herrn Jesus Christus. Wir schlagen dazu auf 2. Korinther 1, Vers 3. Und da lesen wir, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Ja, also er ist der Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und ähnliche Ausdrucksweisen finden wir in Epheser 1, Vers 3, Kolosser 1, Vers 3 und in anderen Bibelstellen. Er wird auch von dem Herrn Jesus selbst bezeichnet als himmlischer Vater, heiliger Vater und gerechter Vater. Und ihr könnt euch denken, wo wir da nachschauen müssen, nämlich in Johannes 17, ein Kapitel, mit dem wir uns, mit dem wir uns beschäftigt haben, da Stefan einige Predigten dazu gehalten hat. Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Erstmal sagt er Vater, aber er schaut zum Himmel empor, indem er das sagt. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir springen dann zu Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Wir haben hier eben dieses wunderbare Gebet, das hohepriesterliche Gebet des Herrn Jesus an seinen himmlischen Vater. Er bittet hier in Vers 11 um Bewahrung. Und wir wissen, dass dieses Gebet natürlich ein Gebet ist, das dem Vater wohlgefällig ist, denn er erhört ja die Gebete und die Bitten seines Sohnes. Und dadurch dürfen wir auch wissen, dass diejenigen, die der Vater dem Sohn gegeben hat, dass diejenigen auch tatsächlich bewahrt werden. Es ist der heilige Vater, der sie bewahrt. Dann springen wir zu Vers 25, zum letzten Vers. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also wie ist der Vater? Der Vater ist heilig, er ist vollkommen heilig und er ist gerecht. Heilig heißt unter anderem eben abgesondert von Sünde, ohne Sünde, vollkommen rein und gerecht, dass er wirklich der wahrhaft Gerechte ist. Gerecht bedeutet natürlich auch, dass er Sünde bestraft, aber wir wissen, dass er einen Weg sich ausgedacht hat, um Sünder zu retten und trotzdem seiner Gerechtigkeit gerecht zu werden, kann man sagen. Ja, davon wird uns ja im Römerbrief sehr viel beschrieben. Er hat nämlich diesen wunderbaren Erlösungsplan sich ausgedacht, das Erlösungswerk, nämlich dass der Herr Jesus in diese Welt kommen sollte, dass der Herr Jesus sterben sollte. Und wir erinnern uns, dieses hohepriesterliche Gebet, das betet der Herr Jesus ja kurz vor seinen Leiden und Sterben. Er würde eben sterben, er würde die Sünde auf sich nehmen und würde sozusagen das Gericht tragen, das wir verdient haben. Und genauso bleibt Gottes Gerechtigkeit bestehen, da eben die Schuld bestraft wird. Gott muss Sünde bestrafen, die Sünde wird bestraft, aber die Strafe wird auf den Herrn Jesus gelegt. Er trägt die Strafe, die wir verdient haben. Das dürfen wir natürlich wissen und sagen, wenn wir an dieses Erlösungswerk glauben. Es ist natürlich falsch zu sagen, dass alle Menschen automatisch gerettet werden, weil der Jesus die Strafe getragen hat. Das wäre nicht richtig. Die Bibel sagt ganz klar, dass diejenigen gerettet werden, die dieses Erlösungswerk im Glauben angenommen haben, die darauf vertrauen. Und das sind diejenigen, die der Vater dem Sohn gegeben hat, so wie es hier beschrieben ist. Für uns ist es natürlich so, dass wir uns freuen dürfen darüber, wenn wir wissen, dass der Jesus unser Heiland, unser Erlöser ist. Auf der anderen Seite, wer dieses Erlösungswerk nicht angenommen hat, wer keine Gewissheit ewiges Leben hat, sagt die Bibel, für den wartet das Gericht. Der muss das Gericht eben selbst erdulden. Und die Bibel sagt, das Gericht ist ein ewiges Gericht, da Gottes Zorn niemals gestillt werden wird durch unser Leiden. Und deswegen ist das Leiden eben ewig, sagt uns die Bibel. Und das Evangelium ist das Angebot an uns, unser Vertrauen eben auf dieses Werk zu setzen, auf diese Liebe zu setzen. Und allein durch Glauben werden wir gerettet. Nicht durch eigene Werke, sondern indem wir allein auf das vertrauen, was der Herr für uns getan hat. Das ist etwas, was die Welt nicht erkennt. In Vers 25 haben wir gelesen, gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Die Welt möchte den Vater nicht haben und sie möchten den nicht haben, den der Vater gesandt hat, nämlich seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Durch die Ablehnung des Herrn Jesus Christus wird auch der Hass der Welt zum Vater zum Ausdruck gebracht. In Vers 26 die Folge dessen, dass wir den Vater erkennen, nämlich durch den Herrn Jesus erkennen wir den Vater, ist, dass die Liebe in uns sein soll. Das heißt, und ich habe ihn deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihn sei und ich in ihnen. Im Evangelium zeigt sich die Liebe Gottes. Im Evangelium zeigt sich seine Liebe zu uns. Und diese Liebe soll nicht nur dazu führen, dass wir uns freuen, dass der Herr Jesus für uns sein Leben gelassen hat, sondern diese Liebe soll in uns sein, so dass wir auch einander lieben. Das heißt hier, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihn sei und ich in ihnen. Es ist also tatsächlich die Liebe des Vaters zum Sohn, die auch in uns sein soll und auch der Herr Jesus in uns. Auch das steht hier geschrieben. Der Jesus wohnt in jedem Gläubigen und er befähigt uns wahrhaft zu lieben. Ohne den Herrn Jesus können wir nicht lieben, wie wir lieben sollen. Diese Liebe, die uns die Bibel beschreibt und zu der uns die Bibel auffordert, können wir nur durch Gottes Kraft ausleben und danach handeln. Und deswegen sind wir diesbezüglich vollkommen von ihm abhängig. Wir gehen nun weiter, da wir uns ja schon ausführlich mit dem Kapitel 17 beschäftigt haben, zum Hebräerbrief, Hebräer 12. Ich lese ab Vers 7, damit wir den Zusammenhang auch haben. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja auch unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber erscheint uns für den Augenblick nicht zu Freude, sondern zu Traurigkeit zu dienen, danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, wir haben uns ja immer wieder mal mit dem Thema Züchtigung beschäftigt, ein Thema, was, denke ich mal, jetzt nicht das Lieblingsthema der Gläubigen ist, was aber ein offenbar nötiges Thema ist, sagt uns die Bibel. Wenn wir natürlich selbst auswählen könnten, wollen wir besonders viel Züchtigung in unserem Leben oder nicht, dann würden wir es wahrscheinlich eher wählen oder nicht. Aber wenn wir auswählen könnten, wollen wir Christus ähnlicher werden oder nicht, dann würden wir wahrscheinlich sagen, wir wollen Christus ähnlicher werden. Und tatsächlich ist die Züchtigung ein Mittel, die Gott gebraucht, um das zu bewirken. Es gibt natürlich Züchtigung, die kommt aufgrund von konkreten Fehlverhalten und Sünde in unserem Leben, ja, dass Gott uns davon abbringen möchte. Aber es gibt auch die allgemeine Züchtigung in Form von Leid, Nöten, Sorgen, die Gott in unser Leben schickt, nicht weil wir in irgendeiner Weise das Wort Gottes übertreten haben, also auf schlimme Art und Weise das Wort Gottes übertreten haben, sondern die Gott gebraucht, um uns ihm ähnlicher zu machen, um uns zu verändern, um uns umzugestalten in sein Bild. Manchmal, wenn man in großer Not ist und Sorge, dann fragt man sich vielleicht, oh, wo bin ich falsch abgebogen? Was habe ich falsch gemacht? Es kann natürlich sein, diese Frage sollten wir uns natürlich stellen, weil es kann natürlich sein, dass es etwas gibt, wo wir ja einfach uns versündigt haben und der Herr uns deswegen Züchtigung geschickt hat in unser Leben. Also diese Frage müssen wir natürlich stellen, aber dennoch müssen wir sehen, dass es dieses allgemeine Leid in der Welt und auch in unserem Leben eben mit einem Ziel gibt. Und dieses Ziel ist eben, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir gedemütigt werden, ja, dass unser Stolz gebrochen wird und wir lernen, demütig zu sein. Denn Demut ist etwas, was man sehr schwer lernen kann. Von Natur aus ist der Mensch stolz. Ja, ist jeder stolz. Das muss man einfach so sehen. Jeder von euch, von uns, mich eingeschlossen, ist von Natur aus stolz. Ja. Wenn es natürlich ein Bruder zu dir kommt und sagt, du, ich möchte dir mal was sagen. Ich habe gemerkt, du bist stolz. Ich denke mal, da wird er nicht so erfreut reagieren und wird sagen, wie kannst du in mein Herz schauen? Du weißt das doch gar nicht. Gott weiß es aber und deswegen gebraucht er eben solche Dinge. Bei Paulus wird es ausdrücklich erwähnt, dass er gezüchtigt wurde, um eben ihn zu demütigen und damit er lernt, sich an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Und wenn wir jetzt die Schriften von Paulus anschauen, es ist jetzt nicht so, dass sie strotzen vor Stolz. Ja, aber der Herr hat eben Mittel gebraucht, um dafür zu sorgen, dass Paulus eben sich nicht überhob. Und so gebraucht er auch bei uns Mittel. Und der eine braucht vielleicht mehr Züchtigung als der andere, um eben ja Demut zu lernen. Das ist natürlich nicht das einzige Ziel, sondern im Leid, ja, in all diesen Dingen, da lernen wir den Herrn zu suchen. Lernen wir auf ihn zu vertrauen, lernen wir eben auf das Unsichtbare zu schauen, lernen wir auf die Verheißungen zu schauen und nicht auf die Umstände. Wenn alles gerade gut läuft, dann können wir natürlich die Bibel lesen und uns darüber freuen, aber es ist nicht so, dass wir dieses Vertrauen so stark brauchen. Dieses Vertrauen brauchen wir viel mehr, wenn wir nicht mehr ein noch aus wissen, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, weil uns die Sorgen über den Kopf stehen oder die Nöte oder Verfolgung auch, wenn wir jetzt von Christen sprechen, die in Ländern leben, wo es Verfolgung gibt. Ja, man kommt irgendwann in eine Situation, wo man nicht mehr ein noch aus weiß und weiß, die einzige Lösung hat Gott. Nur er kann noch helfen. Und wenn wir das erfahren, dann lernen wir Vertrauen. Hier ist der Vergleich zu einem irdischen Vater. Der irdische Vater züchtigt natürlich seine Kinder, um sie eben auf den rechten Weg zu bringen, um sie zu lehren, um sie zu unterweisen. Und natürlich macht ein irdischer Vater das nach seiner Weisheit und nicht nach der Weisheit Gottes. Wenn er gläubig ist, hat er natürlich das Wort Gottes als Referenz und lernt von Gott und lernt von seinem Wort, ist aber trotzdem schwach. Und wir sind alle mit Fehlern behaftet, mit Schwachheiten behaftet und wird das niemals perfekt tun. Wir haben einen, aber den Vater der Geister, der das in seiner Vollkommenheit tut. Und was ist hier gemeint mit Vater der Geister? Ja, im griechischen Pneumata kann sich beziehen tatsächlich auf Geistwesen, auf Engel. Es kann sich aber auch auf unseren Geist beziehen. Und unser Geist, je nachdem, in welchem Zusammenhang er verwendet ist, ist auch oft ein Synonym für unsere Seele. Wir wissen ja von der Schrift her, dass der Mensch aus zwei Teilen besteht, einem materiellen und einem immateriellen Teil. Und in dem Fall würde es sich auf den immateriellen Teil beziehen, nämlich auf unseren Geist oder eben auf unsere Seele. Und das passt hier im Zusammenhang mehr, auch wenn wir es nicht definitiv abschließend mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, passt es hier besser, dass mit Vater der Geister eben der Vater unserer Geister gemeint ist. Einfach aus dem Grund, weil wir diesen Vergleich haben. Wir haben den Vergleich mit dem irdischen Vater, der eben ja und bestimmen kann, nicht über unsere Seele. Er kann uns aber Anweisungen geben, bestimmen, uns züchtigen in Bezug auf unseren Leib, in Bezug auf unseres materielles Dasein. Natürlich hat der irdische Vater auch die Aufgabe, seine Kinder geistlich zu unterweisen, ihn geistlich das Wort nahe zu bringen, aber er kann nicht die Seele seiner Kinder retten. In Bezug auf die Seele sind wir ganz auf Gott angewiesen und ihm sollen wir uns unterwerfen und leben, da wir in seiner Hand sind, da wir wissen, das, was er tut, ist gut, auch wenn es uns in dem Moment vielleicht als sehr traurig erscheint. Er möchte das Beste mit uns und so haben wir diesen Kontrast, das Irdische und das, was er geistlich eben bewirkt in unserem Leben, obwohl er natürlich, das müssen wir natürlich festhalten, Vater über alles ist und in diesem Sinne natürlich auch unsere Leiber ihm gehören. Aber hier geht es nicht um diesen Vergleich, sondern hier geht es um den Vergleich. Wir haben hier auf dieser Erde irdische Väter, die nach ihrem Gutdünken handeln und wir haben den himmlischen Vater, wir haben den Vater der Geister, der uns weiterbringen möchte, der das Beste für uns möchte und der uns am Ende ans Ziel bringen möchte. Und deswegen passt vom Zusammenhang her eben diese Bedeutung besser. Wir sollen uns ihm unterwerfen und leben. Ja, und leben. Und das zeigt auch, dass Züchtigung tatsächlich, und das sagen uns auch andere Bibelstellen, zum Tode führen kann. Ja, wenn wir von ihm gezüchtigt werden, diese Züchtigung nicht annehmen und nicht Buße tun, kann Züchtigung sogar dazu führen, dass Gott unser Leben beendet. Aber das sollte natürlich nicht der Effekt sein, sondern der Effekt sein sollte, dass wir uns ihm unterwerfen und leben und wiederhergestellt werden. Und also wenn es jetzt solch eine Züchtigung ist, das ist ja nicht alle Züchtigung so, aber auch die andere Züchtigung, die jetzt nicht aufgrund von konkreter Sünde in unser Leben kommt, auch die sollten wir annehmen aus seiner Hand und uns ihm unterwerfen und sagen, Herr, du möchtest das Beste für mich. Du weißt, wie ich dir am besten dienen kann. Du weißt, ob ich dir besser dienen kann mit Krankheit und mit diesem Leid, was ich vielleicht momentan durchmache, oder ohne. Ja, wenn ich dir besser dienen kann ohne, dann magst du es doch wegnehmen. Aber Gott weiß es und er weiß es sogar viel besser. Man könnte sogar menschlich sagen, ja, wenn ich zum Beispiel geplagt bin von irgendetwas, seien es zum Beispiel Kopfschmerzen, irgendwas in die Richtung, was uns daran hindert, uns auf das Wort zu konzentrieren, dann denken wir, ja, ohne kann ich doch viel besser in der Bibel lesen. Aber Gott verfolgt ja ein höheres Ziel. Er weiß ganz genau, warum es diese Phasen in unserem Leben gibt und geben muss, wo wir vielleicht meinen, da kommen wir aber im Glauben jetzt nicht weiter. Wir können die Bibel nicht studieren, wir können sie nicht auswendig lernen, nicht lesen. Aber wir können den Herrn suchen. Wir können ihn suchen und lernen, Dinge aus seiner Hand anzunehmen. Und dann trifft auch das zu, wie wir es hier lesen, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, danach kommt diese Frucht, bewirkt Gott diese Frucht. Und wir sagen uns vielleicht, ja gut, danach, naja, das aber dauert sehr lang, bis dieses danach eintritt. Es ist natürlich nach unserem Ermessen, dauert es vielleicht lang. Aber Gott weiß auch diesen Zeitraum. Im Petrusbrief sagt er, ja, wenn es sein muss, ja, dann müssen wir leiden, sinngemäß. Wenn es sein muss, ja, es ist eine kurze Zeit, die wir leiden müssen. Und Paulus sagt auch, dass er gewiss ist, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Wenn wir einmal in der Ewigkeit beim Herrn sind und ihn anbeten, ohne diese Dinge, die uns jetzt daran hindern, ihn in Wahrheit anbeten und loben und preisen und für alle Ewigkeit ihm die Ehre geben und dann zurückschauen auf dieses Leben, dann können wir wahrhaftig sagen, es war in einem Moment vorbei. Es war tatsächlich kurz. Das muss nicht erst in der Ewigkeit eintreffen, dass wir das sagen können, das kann natürlich auch schon hier eintreffen, dass wir erfahren, wie Gott Linderung schenkt, wie Gott die Umstände ändert und wir ihn loben und preisen dürfen dafür. Dann kommen wir zu der nächsten Bibelstelle, Jakobus 1, Vers 17. lese auch hier ab Vers 13, um den Zusammenhang zu bekommen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also hier geht es im Zusammenhang um diese Versuchung, dass vielleicht manche gesagt haben, ich werde von Gott versucht und Jakobus das ermahnt. Wir müssen natürlich festhalten, es geht hier nicht um jede Art von Versuchung. Ja, es gibt Bibelstellen, die uns ganz klar sagen, zum Beispiel Gott versuchte den David. Ja, also es gibt Versuchung, die kommt tatsächlich von Gott, auch wenn Gott dazu natürlich Mittel gebraucht, um das zu tun, um diese Versuchung zu bringen. Aber hier geht es um Versuchung zur Sünde. Und die Versuchung zur Sünde, speziell die Versuchung durch die eigenen Begierden, die kommt natürlich hier durch die eigenen Begierden. Es ist nicht so, dass Gott eine Begierde in unser Herz legt, damit wir versucht werden, sondern diese Begierde kommt aus unserem eigenen Herzen. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und so müssen wir das natürlich sehen, diese Unterscheidung machen. Ja, natürlich auch bei David, wo er ja tatsächlich gefallen ist bei dieser Versuchung, war es natürlich so, dass er Gott Umstände herbeigeführt hat, die diese Versuchung dargestellt haben. Aber die Reaktion darauf, das war die Versuchung in seinem Herzen. Und da ist wieder natürlich die eigene Begierde oder Stolz oder andere Dinge dann verantwortlich. Das einfach, um das im Gesamtzusammenhang der Bibel zu rücken. Gott ist eben gut, Gott ist ohne Sünde, deswegen sündigt Gott nicht. Und deswegen versucht er auch nicht zur Sünde. Wir haben also hier dieses Problem der Begierde, der Sünde, auch bei Gläubigen. Ja, wir wissen zwar, als Gläubige sind wir erlöst, wir sind freigesprochen von aller Sünde. Die Macht der Sünde ist gebrochen, aber dennoch sind wir in diesem gefallenen Leib. Und wir sind aufgefordert, dass wir unsere Leiber Gott hingeben als Werkzeuge der Gerechtigkeit, um ihm zu dienen, um von ihm gebraucht zu werden und eben nicht der Sünde. Und diese Gefahr ist eben da, dass wir dieser Sünde, die eigentlich nicht mehr über uns herrschen darf, dass wir dieser Sünde doch Herrschaft in unserem Leben einräumen. Und das ist dieser Kampf, in dem wir stehen. Wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Gott ist ganz anders wie wir. Ja, es heißt hier in Vers 16, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also alles, was gut ist, und zwar alles, was wahrhaft gut ist, kommt von Gott. Er hat diese Schöpfung erschaffen, er hat diese Welt erschaffen, er hat sie als gute Welt erschaffen, nicht als gefallene Welt, sondern sie war gut, sie war vollkommen. Wenn wir zurückblicken und auch jetzt erhält er diese Welt, die Welt ist zwar gefallen, aber auch das, was jetzt gut ist, jedes vollkommene Geschenk, wie es hier heißt, kommt von ihm, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Ja, und wir müssen natürlich hier unterscheiden, es geht nicht um das, was Menschen gut nennen. Ja, Menschen nennen Dinge gut, die böse sind. Und Menschen nennen Dinge böse, die gut sind. Hier ist natürlich Gottes Maßstab gemeint. Auch wir können uns da tatsächlich täuschen in bestimmten Situationen. Hier ist Gottes Maßstab gemeint, das Gute kommt von ihm. Und das steht im Kontrast eben zu dieser Tatsache, dass manche sagen, oder zu dieser Aussage, dass manche sagen, Gott versucht zum Bösen. Das tut eben Gott nicht, weil er der Vollkommene ist, weil er das Gute schenkt und das Gute bewirkt und uns mit Gutem ausstattet und ausrüstet. Und deswegen dürfen wir niemals es Gott zuschreiben, wenn wir sündigen. Wir dürfen niemals sagen, Gott ist schuld dafür, daran, dass ich gefallen bin. Gott ist schuld daran, dass ich gesündigt habe. Gott ist schuld daran, dass ich meiner Begierde nachgegeben habe. Die Verantwortung für unsere Schuld und für unsere Sünde liegt bei uns. Wir können auch nicht sagen, ja gut, Gott hat mir die Kraft nicht geschenkt, um zu überwinden. Die Bibel sagt uns, dass wir alles geschenkt bekommen haben, was wir benötigt haben zu einem Wandel und zu einem Leben in Gottesfurcht. Wir haben alles. Uns fehlt nichts. Nur wir machen nicht Gebrauch davon. Das ist unser Problem. Wir nehmen das nicht wahr. Wir stützen uns eben nicht auf diese Verheißungen und fallen in Sünde. Aber die Macht der Sünde ist durch das Werk am Kreuz gebrochen. Und für jede Sünde, auf jede Sünde trifft das zu. Das heißt, es gibt keine Sünde, von der wir zurückblickend sagen können, diese Sünde musste ich begehen. Ich war gezwungen dazu. Das redet uns natürlich unser gefallenes Fleisch ein, dass wir vielleicht unter einer Art Zwang stehen. Aber das ist genau da, wo dann der Glaube tätig werden muss, dass wir nicht glauben, ja, dass die Begierde zu stark für uns ist. Ja, vielleicht ist es ja wirklich so, wir werden von der Begierde gereizt, ja, und es kommt uns so vor, diese Begierde ist überaus stark, wir können nichts dagegen tun. Sogar wenn sich das so anfühlt, dürfen wir diesem Gefühl nicht glauben. Sondern wenn der Gerechte aus Glauben lebt, heißt, dass er entgegen den Umständen, entgegen dem Gefühl trotzdem glaubt. Dass er trotzdem glaubt, es trifft zu, der Jesus hat gesiegt, er hat die Macht der Sünde gebrochen und diese Sünde ist nicht zu stark für ihn. Er hat diese Sünde auch besiegt und dass wir uns genau darauf stützen. Und in diesem Sinne dürfen wir wachsen. Wir werden niemals Vollkommenheit erlangen, solange wir hier auf dieser Erde sind, das ist auch klar. Aber diese Tatsache soll für uns keine Ausrede sein dafür, dass wir sündigen. Denn es ist wirklich so, wie der Herr sagt, der Herr hat uns alles gegeben. Und das ist auch, gehört auch zu diesem vollkommenen Geschenk, dass er uns alles gegeben hat, was wir nötig haben für einen Wandel in Gottesfurcht, für einen Wandel im Licht. Denn er ist der Vater der Lichter. Und wenn wir darüber nachdenken, dass er Licht ist, ich denke, da fällt sehr schnell auch noch eine andere Bibelstelle ein, wo das sehr thematisiert wird, nämlich im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also der Vater der Lichter ist selbst Licht. Das passt natürlich zusammen. Er ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Und deswegen hat es eine Folge in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ja, es gibt Gläubige und ich denke mal, in jedem Leben eines jeden Gläubigen kommt das auch bis zu einem gewissen Grad immer wieder vor. Ja, die sprechen viel von der Liebe Jesu. Die sprechen davon, wie Jesus sie liebt und sie Jesus lieben, aber wandeln in der Finsternis. Ja, sie tun dann nicht die Wahrheit. Denn unser Glaube ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern es ist auch ein Handeln. Es ist ein praktisches Ausleben dieser Wahrheiten. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Der Umkehrschluss ist, wenn wir das vernachlässigen und nicht im Licht wandeln, wie wir im Licht wandeln sollen, wird auch die Gemeinschaft untereinander gestört. Nicht nur die Gemeinschaft zu Gott, mit Gott wird gestört, sondern auch die Gemeinschaft untereinander. Das führt zu allerlei Konflikten, Spannungen, Streit und Dingen, die unter Gläubigen ja gar nicht sein sollten, nicht mal erwähnt werden sollten, aber es ist dann die Folge. Deswegen ist es wichtig, dass jeder Einzelne danach bestrebt ist, im Licht zu wandeln und dass so dann auch die Gemeinschaft eben gefördert wird, die Gemeinschaft miteinander. Und dann haben wir die Aussage, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Die Realität der Sünde, die ist da und die bleibt auch da, aber wir werden beständig gereinigt von Sünde, die uns doch immer wieder bis zu einem gewissen Grad befleckt. Und befleckt meine ich jetzt im praktischen Wandel, nicht von der Stellung her. Denn von der Stellung her sind wir immer vollkommen und rein und abgewaschen, zur Fülle gebracht. All das trifft von der Stellung her auf jeden Gläubigen zu. Im Wandel sieht es anders aus. Im Wandel brauchen wir immer wieder die Reinigung und durch unseren geliebten Herrn Jesus Christus, durch sein Blut. Und dazu hat er uns natürlich auch ein Mittel gegeben, nämlich, dass wir unsere Sünden bekennen. Wenn uns etwas bewusst geworden ist, dass wir das zum Herrn bringen, dass wir es bekennen vor ihm und dass wir dann auch wissen, er ist treu und er vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch das dürfen wir dann glauben. Denn manchmal haben wir als Gläubige auch ein anderes Problem. Wir haben eine Sünde bekannt, wir bringen sie vor den Herrn, wir bitten um Vergebung und glauben aber nicht wirklich von Herzen, dass der Herr diese Sünde vergeben hat. Also bringen wir sie nochmal vor den Herrn und nochmal, das vielleicht Wochen, Monate lang, vielleicht Jahre lang, weil uns einfach die Gewissheit fehlt, dass er diese Sünde vergeben hat. Aber wir dürfen wissen, das Wort ist wahr. Wenn wir unsere Sünde bekennen, unsere Sünden bekennen, dann vergibt er auch und dann reinigt er auch und dann ist die Sache aus seiner Sicht erledigt. Natürlich ausgenommen eine persönliche Wiedergutmachung, wenn andere Personen involviert sind. Da reicht es nicht aus, unsere Sünden vor dem Herrn zu bekennen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, auf die anderen zuzugehen und Versöhnung zu suchen, vielleicht um Vergebung zu bitten, wenn wir an jemanden gesündigt haben, uns wirklich zu versöhnen. Auch das gehört zu einem Wandel im Licht. Ein Wandel im Licht bedeutet, nicht so zu tun, als wären wir alle vollkommene Heilige vom Wandel her, sondern anzuerkennen, dass wir immer wieder wegen unserer Schwachheit versagen. Anzuerkennen, dass wir immer wieder Versöhnung nötig haben. Das heißt dann auch, dass wir, wenn andere einen unsündigen, ihnen das nicht vorhalten, nicht beleidigt sind, nicht monatelang verletzt sind oder so. Ja, natürlich kann man mal verletzt sein, wenn man wenn ein Bruder an einem sündigt. Und dann kann man das aber thematisieren und sollte das schnell tun und versuchen, sich zu versöhnen. Es kann auch sein, man kommt nicht auf einen Nenner, weil die Wahrnehmung von beiden einfach unterschiedlich ist. Ja, also ich habe schon mal so erlebt, dass ich das Gefühl hatte, ein Bruder oder eine Schwester hat irgendwas gegen mich. Ja, vielleicht war die Begrüßung nicht so herzlich freundlich, wie sie sonst immer war. Und dann fängt man an zu grübeln und denkt, habe ich mich irgendwie an dieser Person vielleicht versündigt? Habe ich irgendwie, geht dann auf die Person zu, fragt, ist irgendwas? Hast du irgendwas gegen mich? Habe ich mich irgendwie falsch verhalten? Die Antwort, nee, ist gar nichts, ist alles okay. Ja. Dann war das in Ordnung. Dann weiß man, es ist wirklich nichts, es ist alles in Ordnung. Man muss nicht mehr darüber nachgrübeln und sich überlegen, war da was, ist da was? Ja, und das ist natürlich etwas Grundsätzliches. Erstmal sollten wir versuchen, Dinge mit dem Herrn zu klären, weil die Liebe deckt viele Sünden zu, sagt die Bibel. Wir werden mit Erwartungen, die wir aneinander haben, immer an Probleme stoßen oder auf Probleme stoßen. Weil letztendlich kann unsere Erwartung nur Gott erfüllen. Und wir sollten diese Haltung haben, dass wir am besten von den anderen gar nichts erwarten. Und dann sind wir umso erfreuter, wenn andere etwas Gutes an uns tun. Umso überraschter, positiv überraschter, dass jemand sich um uns kümmert. Ja. Wenn wir aber ständig eine Erwartung haben an andere, dann werden wir auf jeden Fall enttäuscht werden. Das ist ganz sicher. Deswegen ist es besser, die Haltung zu haben, von Gott alles zu erwarten, auf ihn zu blicken, auf ihn zu schauen. Und dann dürfen wir uns umso mehr freuen, wenn wir Gutes erfahren durch andere. Und Ja, das gehört alles zum Wandel in der Liebe, zum Wandel im Licht. Im Umkehrschluss darf es natürlich nicht so sein, dass ich sage, ja gut, die anderen sollen keine Erwartung an mich haben, also tue ich auch nichts, ja, tue ich ihnen nichts Gutes. Nein, jeder Gläubige sollte natürlich bestrebt sein, Gutes zu tun an den Geschwistern. Wir dürfen es nur in dem Sinne nicht einfordern. Was nicht ausschließt, dass wir natürlich mal darum bitten, das schließt das nicht aus, aber in dem Sinne von einfordern, dass wir sagen, das ist mein Recht, dann haben wir etwas von der Schrift her falsch verstanden und wir sollten zurückgehen zum Evangelium, zum Herrn Jesus Christus, wo der Herr Jesus ja eben sich selbst verleugnet hat, wo er bereit war, sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele, wo er nicht mit 1000 Erwartungen gekommen ist, sondern wo er bereit war, den niedrigsten Weg zu gehen, ans Kreuz zu gehen und für uns zu leiden und zu sterben. Und das ist das, was wir immer vor Augen haben sollten, nämlich die Liebe des Herrn und dass wir von dieser Liebe mehr und mehr geprägt sind. So viel zum Vater der Lichter. Ich habe es jetzt heute nicht ganz geschafft, das Thema Vater abzuschließen. Wir machen dann das nächste Mal weiter, wenn wir uns mit dem Namen Gottes beschäftigen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich hatte angefangen mit der Frage, wie sehr staunst du über Gott? Wie sehr staunst du über seine Eigenschaften, über das, was er ist? Und wenn wir uns mit diesen Eigenschaften beschäftigen, dann können wir tatsächlich zum Staunen gebracht werden. Und wenn wir über diese Eigenschaften staunen, über die Größe Gottes, über die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, über alles, was er ist und was wir heute gesehen haben, er ist der himmlische Vater, der heilige Vater, der Vater der Geister, der Vater der Lichter, so soll uns das auch ein Ansporn sein, dass wir auch nach diesen Eigenschaften trachten, dass wir nach Heiligkeit trachten, nach Gerechtigkeit trachten, dass wir danach trachten, dass wir wirklich im Licht wandeln. Und als Prediger sage ich das natürlich nicht nur predigend zu euch, sondern auch zu mir selbst, weil ich weiß, wie sehr ich selbst das nötig habe und wie sehr ich darauf angewiesen bin, da zu wachsen und wie sehr ich auch auf eure Gebete hoffe, ja, so wie wir ja alle füreinander beten sollen, dass diese Dinge zunehmen dürfen und mehr vorhanden sein dürfen in unserem Leben und dass wir so gemeinsam zum Herrn Jesus hinwachsen, zum Haupt hinwachsen, ihn gemeinsam verherrlichen und in einer kurzen Zeit, wisst ihr, was dann ist? Dann sind wir gemeinsam bei ihm. Ja, dann gibt's nichts mehr Störendes zwischen uns, nichts mehr Störendes zwischen uns und Gott natürlich. Ich meine jetzt im praktischen Wandel, denn wir müssen uns immer vor Augen führen, von der Stellung her ist es alles schon erledigt. Und darüber dürfen wir uns auch freuen. Ja, wenn wir auch merken, unser praktischer Wandel mangelt, da gibt es Mangel, da gibt es Dinge, wo wir drüber verzweifeln, dann dürfen wir wissen, von der Stellung her sind wir aber zu Fülle gebracht. Der Weg ist frei zum Vater, wir dürfen zum Vater kommen im Gebet, wir dürfen dem Thron der Gnade nahen, wir dürfen all das tun, weil der Weg frei ist und wir dürfen ihn darum bitten und danach streben, auch in der Praxis immer mehr dem gerecht zu werden, was wir von der Stellung her schon sind. Ja, all diese Wahrheiten, die dürfen uns in Erstaunen versetzen und ich hoffe, dass auch ihr euch das wieder zu Herzen nehmt, obwohl das sicher nichts Neues für euch war, alles bekannte Dinge, aber es sind ja diese bekannten Dinge, es sind diese wunderbaren Eigenschaften Gottes, die uns dazu führen sollten, dass wir ihn anbeten und dass wir uns ganz erneut ihm hingeben und ganz neu danach trachten, ja, in der Liebe zu wachsen und vielleicht auch ganz neu Buße tun, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Auch da müssen wir immer wieder uns prüfen und so, ja, uns eben dem Vater der Geister anbefehlen. In diesem Sinne möchte ich uns allen Gottes Segen wünschen, sowohl heute als auch in den folgenden Tagen und Wochen in der ganz praktischen Nachfolge. Vielen Dank.